Es ist wirklich das Symbol des Heils schlechthin, dieser Buddha, wie er in Samadhi Mudra dasitzt, so ganz in sich geschlossen und so ganz in sich Friede geworden. Und wir sprachen heute Vormittag schon davon, wie sehr gerade er in eine große Bedeutung für den Menschen bekommen kann, auch in trüben Tagen, wenn er immer wieder so lebhaft und deutlich vor dem Auge des Menschen aufsteigt. Er ganz und gar unberührt von all dem, was an ihn herankommt. Er, der Weltüberwinder, der vollkommen Erwachte, er, der Weltenkenner. Der Pfadvollender, der die Welten eben tatsächlich kennt. Es hat ja hier in Helmut von Glasenapp hat ja sogar dem Buddha einmal zugesprochen, dass er ein Wissen gehabt hat in Bezug auf die Welt, was von ganz großer Bedeutung ist. Da meinte er nämlich, er sprach hier davon, die Hoheit seiner äußeren Erscheinung, der natürliche Anstand seines Auftretens und seine vorbildliche Höflichkeit im Verkehr mit Gleichgestellten und Untergebenen sicherten ihm einen beherrschenden Einfluss auf viele Menschen. Den Sorgen und Interessen anderer aufgeschlossen und an ihnen teilnehmend, wusste er im Umgange mit ihnen ihr Vertrauen zu gewinnen und ihnen seine Lehre in einer ihren individuellen Bedürfnissen angemessenen Form nahezubringen. Dabei verstand er jedoch stets Distanz zu halten. In den Lehren der Brahmanen und der philosophischen Schulen seiner Zeit wohl bewandert, war er ein scharfsinniger Kritiker und geschickter Gegner im Redekampf. Die Weite seines Blickes zeigt sich vor allem darin, dass er erkannt hatte, dass der menschliche Geist weder zu einer Grenze des Raumes noch zu einem Anfangspunkt der Zeit vordringen könne. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass noch vor 200 Jahren im Abendland ein engräumiges und kurzfristiges Weltbild herrschte, das die Welt vor 5000 Jahren geschaffen sein ließ und das baldige Ende aller Dinge erwartete, dann kann man nur die höchste Bewunderung einem Denker zollen, der schon vor 2500 Jahren ohne Kenntnis der Ergebnisse moderner astronomischer Forschung zu einer so großartigen Vorstellung vom Wesen der Welt gelangt ist. Allerdings ist es heute so, dass ich brauche nicht dabei bloß an die Zeugen Jehovas zu denken. Neuerdings ist ja sogar in Israel eine Bewegung da, von den Religionsgelehrten an der Universität in Jerusalem, dass sie tatsächlich die These aufstellen, dass die Welt eben vor 5000 Jahren geschaffen ist und alles von Adam und Eva abstammt. Also das mit unverfrorener Sache, denn das Gegenteil kann auch nicht bewiesen werden, sagen diese Religionsgelehrten da an der Universität in Jerusalem. Natürlich finden sie schon einen mächtigen Widerspruch auch bei ihren eigenen Glaubensbrüdern, die ja durchaus nicht bereit sind, diese Thesen anzunehmen. Also, das ist. Der Buddha hat ja überhaupt auf die. Er war ein großer Menschenkenner und wusste eigentlich auch, was man Menschen zumuten kann und was man ihnen nicht zumuten kann. Hier, im Urchristentum oder im Abendlande, sind ja oft diese Denker gescheitert, die oft eine sehr richtige Vorstellung von den Dingen hatten. Ich denke zum Beispiel an den Marzion, der einen in dem Guten, im Gotte der Liebe, das ein Erlösungsprinzip sah. Allerdings nur ein Erlösungsprinzip, wie der Buddha-Jünger im Nibbana ein Erlösungsprinzip sieht. So dachte der sich in einem Gott der Liebe und Güte ein Erlösungsprinzip, Mazion. Aber er war Rigorist und er stellte auch nicht eben in Rechnung, dass wir ja nicht das erste Mal auf dieser Welt sind und auch noch Gelegenheit könnten haben, uns auch in späterer Existenz zu vervollkommen. Denn das stellte er nicht in Rechnung und verlangte dann rigoros Ehelosigkeit von seinen Anhängern und eine ungeheure sittliche Strenge. Und dadurch haben diese Leute ja auch ihre Bewegungen dann wieder kaputt gemacht, obwohl es Mazionisten viele Jahrhunderte lang gegeben hat. Viele Jahrhunderte lang. Es gibt immer Menschen, die tatsächlich sich auch für ein so strenges Ideal begeistern. Und es ist auch immerhin auch, sagen wir, wohl anerkennenswert, dass eben manche Menschen doch das, diese allzu große Anlehnung an die Welt als eine Unheilssache ansehen. Also da haben sie ja trotzdem Anhänger von ihm jahrhundertelang gehalten. Und aber der Buddha hat ja auch auf die Menschen Rücksicht genommen, die in der Familie lebten und ein Familienleben pflegten und hegten und so weiter. Und deswegen ist es ja auch so geworden, dass seine Lehre ja, wenn auch mit mancherlei Deutungen und in manchen Denominationen, dass die sich auch so verbreitete und auch in Ostasien so große Verbreitung fand, bis nach China und Japan schließlich und so weiter. Das war natürlich nur möglich, weil die Lehre eigentlich auch ursprünglich schon doch großzügig angelegt war. Wir kennen ja diese Stelle im Kanon, der mittleren Sammlung, wo der Buddha sagt, wovon der Lehre des Buddha gesagt wird, wenn freilich diese Lehre nur von Herrn Gotama und den Mönchen und den Nonnen, aber nicht von den Anhängern und Anhängerinnen im Hause lebend, weiß gekleidet, enthaltsam wandelnd, und nicht von den Anhängern und Anhängerinnen im Hause lebend, weiß gekleidet, Sinnenfreuden genießend erlangt werden könnte, dann wäre dieses heilige Leben unvollkommen, eben insofern. Weil aber diese Lehre sowohl von Herrn Gotama, den Mönchen und den Nonnen, wie auch von den Anhängern und Anhängerinnen im Hause lebend, weiß gekleidet, enthaltsam wandelnd, und den Anhängern und Anhängerinnen im Hause lebend, weiß gekleidet, Sinnenfreuden genießend erlangt werden kann, ist dieses heilige Leben vollkommen eben insofern. Wie auch der Buddha einmal sagte, dass er noch viel mehr wisse, als wir offenbart habe, aber dass es ihm doch eben bloß auf das ankomme, was die Entstehung des Leidens ist und die Überwindung des Leidens. Zu einer Zeit weilte der Erhabene zu Kosambi im Sinsapa-Walde. Und der Erhabene nahm wenige Sinsapa-Blätter in seine Hand und sprach zu den Mönchen: Was meint ihr, Mönche, was ist mehr, diese wenigen Sinsapa-Blätter, die ich in die Hand genommen habe, oder die anderen Blätter droben im Sinsapa-Walde? Die wenigen Blätter, Herr, die der Erhabene in die Hand genommen hat, sind gering, und vielmehr sind jene Blätter droben im Sinsapa-Walde. So auch, Mönche, ist das viel mehr, was ich erkannt und euch nicht verkündet, als das, was ich euch verkündet habe. Und warum, Mönche, habe ich euch jenes nicht verkündet? Weil es euch, Mönche, keinen Gewinn bringt, weil es nicht den Wandel in Heiligkeit fördert, weil es nicht zur Abkehr vom Irdischen, zum Untergang aller Lust, zum Aufhören des Vergänglichen, zum Frieden, zur Erkenntnis, zur Erwachung, zum Nirvana führt. Deshalb habe ich euch jenes nicht verkündet. Und was, Mönche, habe ich euch verkündet? Was das Leiden ist, habe ich euch verkündet. Was die Entstehung des Leidens ist, habe ich euch verkündet. was die Aufhebung des Leidens ist, habe ich euch verkündet. Was der Weg zur Aufhebung des Leidens ist, habe ich euch verkündet. Und so ist auch die Anatta-Erkenntnis ein Richtungsweiser für das meditative Verweilen, ein Richtungsweiser zur inneren Befreiung und Loslösung. Und der Buddha hat eben, weil er den Menschen kannte, auch den Weg in Etappen gezeigt. Ich hatte heute Vormittag auch davon gesprochen, dass wir das Vertrauen haben sollen zur Jüngergemeinde des Erhabenen und dass diese Jüngergemeinde des Erhabenen in wahren Wandel lebt, nämlich die vier Paare von Menschen, die acht Ordnungen von Menschen. Es sind natürlich die vier Grade des Heilwerdens gemeint. Ich möchte sagen, Heilwerden ist besser, als wenn man sagt, die vier Grade der Heiligkeit. Denn an Heiligkeit ist auch ein Wort, was sehr oft auch allzu kirchlich heute klingt. Und wir denken dabei an Heiligsprechungen und an derartige Dinge. Also Heiligkeit hat eben da auch manchmal einen einseitigen Klang. Heil werden, heil geworden sein, ist entschieden das Bessere. Also wenn wir gerade das auch hinsichtlich der Verkündung des Buddha anwenden, also die vier Grade der heilgewordenen Satapanna schafft, also Stromeintritt, und dann Anagami schafft, also erst Satapanna schafft, dann Sakadagami schafft, als zweites dann Anagami schafft und Arahat schafft. Also, und da heißt es eben hier auch, die vier Paare von Menschen, die acht Arten von Menschen, es ist natürlich das gemeint, dass zu jedem dieser Arten des Heilgewordenseins ein Pfad hinführt. Und dass wir erstmals auf dem Pfade dahin sind und dass wir andererseits aber auch dann, wenn wir ernstlich auf diesem Pfade sind, auch die Frucht pflücken dieses Heilgewordenseins. Also das ist damit ausgedrückt, dass gesagt wird, die vier Paare von Menschen, die acht Arten von Menschen oder acht Ordnungen von Menschen, sind diejenigen, die auf dem Wege dahin sind und diejenigen, die die Frucht gepflückt haben. Im Gegensatz zum Christentum kennt ja tatsächlich die Buddha-Lehre Heilsgewissheit. Aber die muss natürlich auch eine echte sein. Die muss natürlich auch wirklich innerlich erlebt werden und in aller Klarheit da sein. Heilsgewordensein, also Reife, möchte ich sagen, die entsprechende Reife, die beinhaltet natürlich auch, dass man eben auch weiß, welche Reife man hat und welche man noch nicht hat. Also es ist eine Lehre, die auf Erkenntnis beruht. Und insofern ist das sehr wichtig, dass man eben sich seines Zustandes auch immer mehr und mehr bewusst wird, was man natürlich tatsächlich auch nur immer still für sich erreichen kann. Das ist selbstverständlich. Der Stromeintritt, die erste Stufe, beinhaltet ja, dass man durchaus das Geistleibliche der Persönlichkeit als nicht das wahre Selbst durchschaut. Es beinhaltet aber auch, dass man weiß, wie wichtig letzten Endes andererseits auch diese Persönlichkeit wiederum ist, weil man sie ja zu einem geeigneten Vehikel, zu einem geeigneten Fahrzeug auf dem Wege umgestalten muss vom Denken gegen die Dinge aus, sind denkgebunden, denkverknüpft. Also es kommt auf die Art unseres Denkens zu, die natürlich sehr in den Tiefen der Sankhara fußt. Es kommt auf die Art unseres Denkens an, die hier umschaffend wirkt. Und wie ich schon sagte, es ist nichts falscher, als wenn man denkt, wenn man sagt, Gedanken sind zollfrei. Nach der Buddha-Lehre sind aber alle Gedanken Sankhara-Hervorbringungen, haben eine Wirkung und die Art des Denkens, auf die kommt es an. Es ist natürlich nicht so, dass vom Denken gehen die Dinge aus, sind denkgebunden, denkverknüpft, dass da der einzelne Gedanke, der so eine Rolle spielt, sondern die ganze Art des Denkens, die natürlich auch den einzelnen Gedanken hervorbringt, das ist ganz gewiss, aber die ganze Art unseres Denkens, die ist das Maßgebende. In welcher Art wir überhaupt denken, ob wir, ich möchte jetzt mal sagen, ein wohlwollendes Denken haben. Und es kann natürlich sein, dass uns auch, dass wir nicht immer so gleich wohlwollend sind, dass auch da Einbrüche stattfinden durch die Berührungen von außen her. Aber im Allgemeinen kann einer dann schon ein wohlwollendes Denken haben. Im Allgemeinen ein wohlwollendes Denken haben. Und das durchdringt uns natürlich ganz und gar und hat eine große Wirkung. Es verwandelt uns innerlich, macht also auch diese Persönlichkeit zu einem geeigneten Fahrzeug. Wenn wir dagegen ein gehässiges Denken pflegen und uns über alles Mögliche aufregen, da gibt es ja genug Gelegenheiten dazu, und da käme man ja aus der Kritik überhaupt nicht heraus, aber wenn wir eben, ich meine, diese Kritik übertreiben und überhaupt nur noch Kritiker werden, dann ist das natürlich auch keine heilsame Entwicklung, die wir nehmen. Und es kommt auf die Art unseres Denkens an. Die spielt dabei die Hauptrolle, die schafft hier dieses Persönlichkeitsgetriebe um. Und zu gleicher Zeit wissen wir, weil wir auch schon heute von der Puja sprachen, die wir hier auch regelmäßig abhalten, dass diese Puja eigentlich uns nur dazu dient, uns unser ganzes Denken nach innen zu wenden. Also gerade auch die Verehrungsformel für den Buddha und auch die Zuflucht zu den drei Juwelen, zum Buddha, zum Dhamma, zum Sangha, die schafft uns eine Atmosphäre, die uns befähigt, leichter die Hinderungen, die inneren Hinderungen, die Hemmungen zu überwinden und in eine ruhigere Gemütslage zu kommen, in der wir dann fähig sind, zu einem wirklichen meditativen Verweilen. Also es ist der Innenweg das einzig Wichtige, und die Sucht zum Zweifel, die kann natürlich nur, ich meine, Zweifel, wir alle sind ja im Grunde genommen Zweifler. Denn wenn wir nicht Zweifler gewesen wären, wären wir ja auch nicht zur Buddha-Lehre gekommen. Denn der Zweifel hat auch eine sehr positive Bedeutung. Und es ist auch nicht gut, wenn ein Mensch leichtsinnig oder sehr schnell alles hinnimmt, wie es ihm gesagt wird oder wie es sich ihm bietet. Das ist durchaus nicht das Richtige, sondern es ist eben gerade auch, der Zweifel hat eine sehr große Bedeutung. Aber der Zweifel kann dazu führen, dass wir Dinge durchschauen, wir sind jetzt auf dem Boden der Buddha-Lehre, also im Sinne des Anatta durchschauen und dadurch eine Klarsicht gewinnen, einen richtigen Ausgangspunkt gewinnen. Der Zweifel kann aber auch dazu führen, dass er zur Skepsis wird, dass wir in der Skepsis erstarren. Und dann hat er eine ganz negative Bedeutung. Dann wird er negativ. Der Zweifel, der in der Skepsis erstarren lässt, wird negativ. Er wird durchaus negativ. Und dann ist uns nicht mehr zu helfen. Denn einer, der bloß Skeptiker ist, der ruiniert seine ganze Sache. Das ist eine negative Einstellung, dann eine ausgesprochen negative Einstellung. Und davon, gerade diese Zweifelsucht, hat ja der in den Strom Eingetretene überwunden, diese Zweifelsucht, also wenn es versucht wird. Es gibt ja Menschen, die zweifeln prinzipiell alles und jedes an haben also an sich keine Grundlage, keine Basis. Soweit kann das natürlich gehen. Und das ist dann natürlich eine sehr schlechte Sache, eine sehr üble Sache, eine rein negative Sache. Wir sind dem Buddha dankbar, dass er uns auf den Weg des Abschichtens geführt hat, dass er uns auf den Weg des Loslassens geführt hat. Den Weg des Loslassens von allen Beilegungshaften, das Vergängliche und letzten Endes, wenn wir an ihm hängen, immer wieder leidbringend ist. Der Abendländer neigt ja an sich nicht zum Wege des Abschichtens oder des Loslassens. Wir sehen es zum Beispiel am deutlichsten an den Anthroposophen. Die Anthroposophen sind ja sehr darauf aus, ein ungeheures Wissen anzusammeln. Sie sind sehr darauf aus. Also sie behaupten ja, dass man durch alle möglichen Wissensgebiete dann hindurchgehen müsse und und diese Wissensgebiete beherrschen müsste und so weiter. Also da kommt man an kein Ende. Deswegen sind sie ja auch, wie der Abendländer auch dazu neigt, reine Evolutionisten. Sie haben gewiss ihre guten Seiten und für manche Menschen mögen sie auch geradezu das Richtige sein. Aber für einen tiefer Denkenden, da fährt das doch eben in eine große Wirrsal hinein. Die Buddha-Lehre kennt ja nicht eine Evolution, die einfach so langsam und behaglich nach oben führt. Es gab allerdings sogar bei den alten Indern einen Evolutionisten. Im Grunde genommen war Makali Gosalo ein Evolutionist. Aber seine Lehre wurde von dem Buddha wie auch von den Jainas heftig abgelehnt und mit vollem Recht. Denn Makali Gosalo lehrte ja, dass wir alle müssten eine ganz bestimmte Reihe von Wiedergeburten durchwandeln. Natürlich sehr, sehr viele. Sehr, sehr viele im Laufe der Jahrhunderte und Aberjahrhunderte müssten wir durchwandern und könnten dann nichts dagegen tun. Allerdings macht er das Zugeständnis, dass wenn zum Beispiel ein Mensch sehr bedürfnislos lebt, wenn er sehr religiös gesinnt ist, der, sagt er, ist schon dem Heile näher. Der ist dem Heile näher. Aber dagegen einer, der noch hier so ganz verliebt ist in diese Welt und nur den Freuden der Welt zustrebt, der ist sehr, sehr weit vom Ziele weg. Der wird noch viele Existenzen durchwandern müssen, allerdings Existenzen auch, die schauerlich sein werden zum Teil. Also nicht eine reine Freude. Also insofern ist er natürlich kein Evolutionist im Sinne des abendländischen Evolutionismus, zum Beispiel bei den Anthroposophen und so weiter. Da geht es ja immer so schön spiralenförmig nach oben. Also während die Buddha-Lehre nur diese Erlösung des Einzelnen kennt. Der Buddha spricht tatsächlich letzten Endes den Einzelnen an und will vom Einzelnen gehört werden und will auch vom Einzelnen verstanden werden. Und dieser und wenn, wie gesagt, einer in den Stromeintritt gelangt, dann hat er den Weg nach oben erklommen. Dann wird er nicht mehr zurückfallen in die Abgründe des Daseins. Dann sind die Abgründe des Daseins einfach für ihn nicht mehr da. Aber er muss sich bemühen, er muss eben selber streben und muss auch dann gewiss werden. Es ist nach dem Buddha zum Beispiel genauso falsch, dass wenn einer einen Fortschritt an sich merkt, er diesen Fortschritt ignoriert und sagt, die armseliger Sünder, ich bleibe nur ein armseliger Sünder und es ist doch nichts los, dann ist das auch nach dem Buddha nicht richtig. Denn wenn er irgendwie einen inneren Fortschritt merkt, so muss er auch den bejahen. Genau wie er sich auch über seine nicht täuschen darf. Es gehört eben tatsächlich auch zur Buddha-Lehre wirklich auch eine Urteilskraft. Eine Urteilskraft, diesen Weg mit dem richtigen Urteil zu gehen. Man darf sich nicht etwa schlechter sehen, man darf sie auch nicht besser sehen. Gewiss eine große Schwierigkeit. Es ist natürlich der mittlere Pfad. Der mittlere Pfad hat seine Schwierigkeiten. Während oft dem Menschen ein extremer Pfad, sowohl auf der einen Seite der Selbstquälerei als auf der Seite des Sich-Gehen-Lassens ihm angenehmer ist und leichter vom Menschen oft gegangen werden kann. Das ist tatsächlich der Fall. Aber wie gesagt, diese innere Harmonie, die stellt sich auf dem Pfade auch schon ein. Die stellt sich auf dem Pfade, wenn er ernstlich gegangen wird, durchaus ein. Und es ist ja so, freilich, sagen wir, ich bin letzten Endes, das heißt, das ist nicht euer Körper und nicht der Körper der anderen, die Frucht der Taten der Vergangenheit muss vielmehr erblickt werden, die sichtbar und fühlbar geworden ist. Das stimmt. Aber wenn wir tatsächlich im tiefsten und letzten nur Frucht des Karma wären, dann wäre nämlich schon beinahe, könnte man schon im hohen Grade auch dem Makali Gosalo Recht geben, der sagt, dann ist eigentlich nicht viel zu machen. Und dem widerspreche ich mit aller Kraft und aller Energie. Das ist so, dass letzten Endes gerade aus dem Bodhicitta, aus dem Erweckungsimpuls in uns, der nichts zu tun hat mehr mit der Frucht des Karma, aus diesem heraus, da kommt uns das Heil. Aus diesem heraus, da finden wir auch den Weg. Aus diesem heraus erstreben wir überhaupt eine Loslösung. Wir könnten sie nicht erstreben, wenn wir nur Frucht des Karma wären. Dann würden wir hübsch eben in diesem Samsara leben bleiben. Dann würden wir eben wandeln und wandeln und wandeln, wie das der alte Makali Gosalo sagte. Wir könnten nichts tun. Vielleicht, dass dann einmal irgendwann irgendwie eine günstige Situation eintritt, aber das wäre ganz ohne, wir hätten dann nichts, wir könnten dann nichts dazu tun. Und der Buddha nannte ja auch diese Lehre ein härenes Gewand, kalt im Winter und heiß im Sommer. Also dann können wir nichts dazu tun, aber wir können sehr viel dazu tun, weil wir letzten Endes doch auch immer wieder merken, in welch unangemessener Situation wir sind und ein tiefes Sehnen da ist, aus dieser unangemessenen Situation herauszukommen. Da ist eben tatsächlich das ganz andere da, was uns den Wellen des Samsara entreißt. Deswegen können wir tatsächlich auch zum Buddha, zum Dhamma, zum Sangha so aus ganzem Herzen unsere Zuflucht nehmen. Die Buddha-Lehre zeigt ganz deutlich einen Weg der Loslösung. Und sie lehrt auch und sie zeigt uns auch, dass wir eigentlich einem anderen nur helfen können, soweit wir selbst überhaupt gekommen sind. Also ein Sumpfversunkener kann einen anderen Sumpfversunkenen nicht herausziehen, sondern er muss dann schon auf einem festen Plateau stehen, um den Sumpfversunkenen herauszuziehen. Und also, wenn wir an uns selbst arbeiten, dann allein werden wir auch befähigt, auch anderen, die uns Fragen stellen, die uns nahe treten, auch ihnen zu helfen. Mittlerweile bekommt ja der Mensch wohl auch eine gewisse Fähigkeit zu merken, wohin ihn, mit wem ihn eigentlich seine Wahlverwandtschaft verbindet. Und zwar innerlichst verbindet. Und die Gemeinschaft der zum Heil Strebenden ist ja letzten Endes auch durch eine Wahlverwandtschaft miteinander verbunden. Man kann oft der Meinung sein, man sei einem Menschen sehr nahe, weil man zufällig mit ihm einer Meinung ist oder weil man in der Beurteilung irgendwelcher Zustände mit ihm übereinstimmt. Aber das ist noch nicht diese Wahlverwandtschaft, das ist noch nicht dieses Zueinandergehören, was sich gerade auf dem Wege einstellt in einer Gemeinschaft, die den Weg zum Heile sucht. Da muss das Tiefe da sein, da muss das Unmittelbare da sein. Und wer das natürlich weiß, weiß auch, dass die Zuflucht zu den drei Juwelen eine dreifache Zuflucht ist. Er weiß auch um die Wichtigkeit der Zuflucht zur Gemeinschaft.